Wir verlieren jeden Tag 51 Hektar Fläche allein in der Bundesrepublik durch Betonierung, Asphaltierung oder Monokulturen. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, diese Vegetation, die Beblauung und Begrünung wieder aufzubauen.
Es gibt einen ganz zentralen Unterschied. Je näher Marine Le Pen und ihre Partei der Macht kommen, desto weniger radikal treten sie auf. Bei der AfD ist es genau umgekehrt. Je stärker die werden, desto radikaler werden die.
De la Espreja vereint quasi alles gerade in sich, was Lateinamerikas Rechte und extreme Rechte zu bieten hat. Und er hat als jemand, der die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, eine extreme Nähe zu den USA.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Heute mit diesen drei Interviews. Die Publizistin Ute Scheub zeigt, wie wir schon mit kleinen Maßnahmen unser Lebensumfeld und unsere Kommunen besser auf kommende Hitzewellen vorbereiten können. Der Blätterredakteur Steffen Vogel schaut nach Frankreich, wo die Rechtspopulistin Marine Le Pen gerade erneut ihre Kandidatur als Präsidentin angekündigt hat. Diesmal trotz Fußfesseln mit so großen Chancen wie nie. Und schließlich erklärt die Lateinamerika-Expertin Christina Dietz, wie in Kolumbien ein bisher eher unbekannter, ultrarechter Anwalt mit dem Kampfnamen Tiger Präsident werden konnte und was das für die Menschenrechte im Land bedeutet. Ich bin Karin Gothe und mit mir im Studio sind heute Tessa Penzel und Ferdinand Muggenthaler aus der Blätterredaktion. Hallo ihr beiden.
Hallo Karin, sehr schön.
Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, die drei Interviews, die ich gerade angekündigt habe, sind ja wie immer nur ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Heft. Welche Artikel könnt ihr beide denn den Hörerinnen und Hörern noch empfehlen aus dem aktuellen, also aus dem August-Heft?
Ich möchte einen Kommentar empfehlen mit dem Titel Brasilien, der Kandidat und die Kartelle. Denn im Oktober wird in Brasilien gewählt und dabei entscheidet sich auch, ob jetzt auch das größte südamerikanische Land sich dem Rechtstrend der Region anschließt. Aktuell regiert ja Lula, also ein Linker, und sein momentan aussichtsreicher Kontrahent ist ausgerechnet Flavio Bolsonaro, also der Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, und der ist auch politisch auf der Linie seines Vaters. Und dass er gute Chancen hat, liegt auch daran, dass innere Sicherheit für viele Brasilianerinnen und Brasilianer ein wichtiges Thema ist. Auch das ist was, was man aus Lateinamerika kennt. Und Bolsonaro Jr. inszeniert sich da als Verfechter von so einer ganz harten Recht- und Ordnungsschiene, obwohl ihm selbst Verbindungen zu kriminellen Milizen vorgeworfen werden. Und unser Autor beleuchtet den Krieg gegen die Drogen, der seit Jahren in den Favelas Brasiliens geführt wird und der auch von Bolsonaro Jr. ganz aktiv unterstützt wird, obwohl da also massiv Gewalt und Repressionen gegen die arme und afro-brasilianische Bevölkerung durchgesetzt wird. Also die Wahl im Oktober entscheidet also auch darüber, wie Brasilien künftig mit der Kriminalitätsbekämpfung umgehen wird. Unter Bolsonaro stünden die Zeichen auf jeden Fall auf Gewalteskalation. Und genau das beleuchtet der Kommentar von Ralf Willinger. Schließt in gewisser Weise auch an das Gespräch mit Christina Dietz später an.
Ja, und ich habe auch noch was, das anschließt. Aber es gibt natürlich noch sehr viel in dem Heft, auch innenpolitisch. Zum Beispiel kommentiert meine Kollegin Annette Mengel das Reformpaket und die Kultur des Misstrauens, die sich darin ausdrückt. Aber ich nehme noch ein Thema, was auch zum Teil in Lateinamerika spielt, nämlich Kuba. Also ich möchte den Artikel empfehlen von Sandra Weiß. Kuba am Abgrund, wo bleibt die EU? Es ist ja so, dass Trump angekündigt hat, nach seinem Überfall auf Venezuela und dem Krieg mit dem Iran, der nächste Militäraktion auf Kuba zu veranstalten. Ob das dann so wird, ist noch eine andere Frage. Aber der Artikel beleuchtet sehr gut die dramatische Situation, analysiert das nüchtern und hat trotzdem eigentlich einen konstruktiven Ausblick, wie man aus dieser komplexen Lage rauskommen kann, eben. Es müsste eigentlich eine längst überfällige innere Reform stattfinden, die von außen nicht erzwungen, sondern unterstützt wird. Da könnte die EU auch eine Rolle haben, vielleicht auch andere Länder. Also meine Empfehlung, es geht um Kuba, aber auch um die globale Geopolitik. Kuba vor dem Abgrund, wo bleibt die EU, von Sandra Weiß.
Das heißt, wir haben Kolumbien, wir haben Kuba und wir haben Brasilien, sehr spannend. Aber wie du gerade gesagt hast, ganz viele Themen auch aus der Innenpolitik. Und mein Blick richtet sich jetzt, bleibt in Europa, was ich sehr spannend finde, was gerade passiert in Albanien. Deswegen hat mich dieser Artikel von Franziska Cindele und Adeline Gashi total interessiert, mit Flamingos gegen das Establishment heißt der. Und Albanien ist ja ein EU-Beitrittskandidat, also umso wichtiger finde ich zu gucken, was passiert da eigentlich. Da gehen seit Wochen die Menschen auf die Straße und das sind nicht nur Junge, sondern wirklich auch Menschen jeden Alters aus allen Schichten und protestieren unter dem Zeichen des Flamingos gegen die Ausbeutung ihres Landes und wünschen sich einfach mehr Demokratie. Meine Empfehlung.
Ich habe auch noch eine Empfehlung, allerdings ist es keine Textempfehlung, sondern eine Abo-Empfehlung. Es gibt nämlich noch bis Ende August unser Sommer-Abo. Da bekommt ihr 3 Monate lang das Print- und das Digital-Abo der Blätter für nur 18 Euro. Und obendrauf gibt es noch einen kleinen Blätter-gebrandeten Fächer. Sehr praktisch für den Sommer, für die Hitze.
Den Fächer habe ich schon getestet, wirklich sehr gut.
Ich auch. Genau, das noch mein kleiner Werbeblock zum Abschluss.
Ja, man muss ja immer dazu sagen, wir können den Podcast nur hier kostenlos machen und das Heft verschicken aufgrund unserer Abonnentinnen und Abonnenten. Wir haben keine anderen Finanzierungsquellen. Also und jetzt günstig wie noch nie im Sommerabo. Also abonniert die Blätter, wenn euch gefällt, was wir hier schreiben und sagen.
Super, danke für eure Tipps und jetzt geht's weiter zu den Interviews.
In ganz Europa haben die Menschen unter der jüngsten Hitzewelle gelitten. Und viele, viel zu viele Menschen sind auch an den Folgen gestorben. Allein mehr als 5000 in Deutschland. Diese Rekordhitze hat uns ganz konkret vor Augen geführt, welche Folgen der Klimawandel hat. Was wir tun können, um unsere Städte und Kommunen zu kühlen, was vielleicht auch jeder Einzelne tun kann, darüber spreche ich jetzt mit Ute Scheub. Die Journalistin hat mit dem Geografen Stefan Schwarzer darüber im aktuellen Heft geschrieben. Und jetzt sitze ich hier bei ihr im Wintergarten in einer schönen Gegend mit viel Grün und auch Wasser am südwestlichen Rand Berlins. Ja, hallo Ute.
Hallo.
Wie habt ihr hier am Rande Berlins die jüngste Hitzewelle überstanden?
Also auch hier war es ziemlich unerträglich. Als besonders heiße Tage waren, haben wir mal gemessen überall. Ich habe überall gemessen. Und hier der Boden, hier im Wintergarten, der hatte 70 Grad.
Ne? 70?
70 Grad. Ich habe auch in der Siedlung gemessen, der Asphalt da vorne an der Kreuzung, auch über 60 Grad. Da im Wald, an dem Bach, der da aus der Krummlanke rausfließt, es waren 28 Grad. Viele Leute machen sich gar nicht klar, was für wahnsinnige Unterschiede es gibt und was man eben auch dann ganz gezielt machen kann.
Darum geht es ja auch in eurem Artikel, ne? Also was man machen kann. Mehr Grün und mehr Blau, um die Städte abzukühlen.
Ganz genau. Bäume zum Beispiel sind unsere Schirmherren. Und die Wolken sind unsere Schirmherren, weil sie dafür sorgen, dass hier dieser Planet kühl bleibt. Und wenn man Land zerstört durch Asphaltierung oder durch landwirtschaftliche Monokulturen, durch immer mehr Städtebau, das ist alles Landzerstörung. Der Boden wird zerstört, die Vegetation zerstört, dadurch werden diese kleinen und großen Wasserkreisläufe zerstört. Der Boden kann nicht mehr genug Wasser speichern für Zeiten der Hitze. Und Wasser wird immer noch wie ein Schadstoff abgeleitet, sowohl aus den Städten durch die Kanalisation als auch auf dem Land durch Entwässerungsgräben. Und dadurch entwässert sich ein Kontinent ganz langsam, aber kontinuierlich. Das geht ins Meer. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, da werde ich wirklich leidenschaftlich, also diese Vegetation, die Beblauung und Begrünung zu erhalten und wieder aufzubauen, vor allem wieder aufzubauen. Weil wir verlieren jeden Tag 51 Hektar Fläche allein in der Bundesrepublik durch eben Betonierung, Asphaltierung oder auch Monokulturen.
Was muss passieren, ganz konkret in Sachen Begrünung?
Also Berlin verliert ja Straßenbäume, statt welche dazu zu bauen. Es gibt zwar den Baumentscheid, auf den sich der Senat mit der entsprechenden Bürgerbewegung geeinigt hat, aber da passiert zu wenig.
Da sollten fast oder mehr als 500.000 Bäume gepflanzt werden.
1 Million soll gepflanzt werden bis 2040 und das wäre auch wirklich nötig. Das ist nötig und das unterschätzen alle Politiker bisher immer noch, wie wichtig das ist.
Also es werden ja immer noch mehr Bäume gefällt als gepflanzt, ne?
Auch immer, auch in Berlin. So ist es, genau. Man muss ja auch bedenken, so ein kleiner Baum kann viel weniger als ein großer. Also so eine große Linde oder Buche da hinten, die verdunstet an einem Tag 400 bis 500 Liter Wasser. Und das ist enorm. Das ist absolut enorm. Und die Leute denken, huch, da wird ja Wasser weggenommen. Nein, das ist genau dieser Wasserkreislauf, den wir brauchen, weil der Baum doppelt dafür sorgt, dass es kühl bleibt. Einerseits sendet er kleine Biopartikel aus, an denen sich die Wassermoleküle heften, sodass dann neuer Regen entsteht. Also Bäume sorgen im Grunde selber für den Regen, den sie brauchen. Das ist der eine Prozess. Und der andere ist, dass sie halt während der Verdunstung Energie verbrauchen, also Sonnenenergie. Und das führt zu Wolken. Und die Wolken, also bestimmte Wolken, können einen Teil der Sonnenenergie zurückstrahlen ins Weltall. Also das ist doppelter Schutz. Und man kennt den Unterschied ja ganz genau, wenn man unter einem Sonnenschirm sitzt. In der glühenden Sonne ist es zwar besser als nichts, aber es ist ein Riesenunterschied, als wenn man unter einem Baum sitzt. Ne? Und das ist genau diese Verdunstungskühle, die so wahnsinnig wichtig ist.
Es gibt ja noch andere Maßnahmen, wie man Verdunstungskühle auch schaffen kann. Ja. Du hast auch in deinem Artikel auch viele Beispiele genannt. Ja. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Beispiele dafür?
Kommt drauf an, wer da spricht. Also für Stadtplaner ist es was anderes als für Privatleute. Also Stadtplaner müssen einfach dafür sorgen, dass es grüne Straßen gibt, grüne Korridore vor allem, dass es auch Grünflächen gibt, wie das Tempelhofer Feld, wo die Luft zirkulieren kann, Frischluft reinkommen kann. Also man kann auch, wie es viele Städte schon vorgemacht haben, so ganze Korridore für Radfahrer planen, die durch die ganze Stadt sich ziehen. Barcelona macht das, Kopenhagen macht das. Und dann ganz wichtig, Regenspeicherung. Auch das haben viele Städte schon vorgemacht. Also große Mehrfunktionsflächen zu schaffen, die man zum Beispiel als Sportplatz nutzen kann, wo sich im Zweifelsfall ganz viel Starkregen sammeln kann, der dann als Verdunstung abgegeben wird, wenn es heiß wird.
Also im Grunde sind das so Riesenrasenflächen oder Parkanlagen, ja. Die aber einfach sehr viel Wasser.
Ganz genau.
Also das Prinzip Schwammstadt wird da umgesetzt.
Ganz genau. Und als Einzelmensch hat man natürlich nochmal andere Möglichkeiten, kleinere, aber im Zweifel auch sehr, sehr wichtige. Also man kann eben zum Beispiel die Fassade begrünen, man kann begrünte Terrassenflächen schaffen oder Balkons begrünen.
Das heißt, wenn ich meinen Balkon bepflanze an sich, das ist auch schon eine Maßnahme.
Das ist schon was, ja, ja. Gründächer sind auch super, ja, die können sehr viel Regen aufnehmen, die sorgen für Isolation, auch im Sommer für Kühlung und im Winter für Wärme. Dann Rigolen, also Versickerungsflächen, zum Beispiel im eigenen Garten, wo man eben auch das Nass, was hier auf die eigene Fläche trifft, speichert für Dürrezeiten. Also kleine Regentonnen ist auch gut. Man kann, wenn man Gärten hat, die so ein bisschen schräg sind, kann man versuchen, sie so zu gestalten, dass das Wasser eben nicht gerade runterschießt, sondern Bögen macht, ja, indem man Baumstämme oder Äste hinlegt, Steine hinlegt, alles Mögliche.
Also das Prinzip ist, das Wasser zu halten, oder? Ganz es geht genau. Darum, den Regen ganz genau. Da zu halten, wo er runterkommt und dass er nicht in die Kanalisation zum Beispiel.
So ist es, weil es rauscht ja immer noch wahnsinnig viel in die Kanalisation. Auch hier, ja.
Also was wir jetzt besprochen haben, das waren ja so eine Mischung von Maßnahmen, die eher privat sind und das andere sind Maßnahmen, die von den Kommunen vor allem dann gemacht werden können. Also sowas wie Bäume pflanzen. Und es gibt ja inzwischen auch das Klimaanpassungsgesetz, was die Kommunen ja auch dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Aber reicht die Unterstützung von Bund und Ländern denn da überhaupt aus?
Nee, überhaupt nicht. Also wenn man diese kühle Orte anguckt, die der Senat von Berlin rausgegeben hat.
Diese Karte meinst du?
Im Rahmen seiner Hitzeaktionspläne. Ehrlich gesagt, ist ziemlich lächerlich, ja. Also da werden Trinkwasserbrunnen angezeigt und da werden vergleichsweise kühle Kirchen angezeigt und dann ab und zu noch irgendwie ein Büro oder also eine Behörde oder sonst was. Es ist erstens viel zu wenig und zweitens sind eben auch viele Bezirke unterversorgt. Und das, was eben strukturell helfen würde, das wird eben weder angezeigt noch gefördert, nämlich eben solche grünen Straßen und Parks, die entsprechend umgestaltet werden und so weiter.
Woran liegt das denn?
Also es liegt teilweise an mangelndem Wissen und an mangelndem Geld. Also die Kommunen sind ja unterversorgt in Deutschland, also die müssen immer mehr stemmen, ohne mehr Gelder zu kriegen vom Bund. Also viele sind überschuldet und haben kein Geld für Maßnahmen. Oder sie haben auch keine Leute. Oder sie können keine festen Stellen schaffen. Das finde ich auch, also ganz durchgehend das Problem, auch an allen Maßnahmen, die bisher eigentlich eher positiv zu sehen sind, wie zum Beispiel der Aktionsplan Natürlicher Klimaschutz, den die Steffi Lemke noch aufgesetzt hat, die frühere Bundesumweltministerin. Das ist im Prinzip eine super Sache, aber auch da gibt es das strukturelle Problem, dass keine lokalen Kümmerer auf Dauer finanziert werden. Und man muss diese Sachen langfristig anlegen. Also man kann nicht das für ein Jahr planen. So lange braucht man, um überhaupt mal mit den wichtigen Leuten zu reden und bevor man überhaupt irgendwas umgesetzt hat. Also man muss einfach da in längeren Zeiträumen denken.
Aber das ist natürlich schwer möglich, wenn die Finanzierung zum Beispiel daran gekoppelt ist, dass das hälftig getragen wird und ja, die Kommunen sagen vielleicht, wir wissen gar nicht, ob wir so viel Geld auf Dauer bereitstellen können.
So ist
es. Da brauche ich doch als Kommune gar nicht erst anfangen.
So ist es. Und ich glaube, deswegen sind auch viele zurückhaltend und machen wenig oder nicht das Richtige. Aber es gibt auch oft noch das politische Bewusstsein nicht. Das muss man ja auch dazu sagen. Also ich habe oft den Eindruck, dass Konservative immer noch denken, ach naja, Klimaschutz, Umweltschutz, das ist doch die Sache der Grünen. Das will ich nicht bedienen, da stärke ich die Konkurrenz damit.
Na, bestes Beispiel ist ja, wie die Regierung auf die Hitzewelle reagiert hat, nämlich fast gar nicht, ne? Aber in Frankreich zum Beispiel ist das eine Priorität, wenn man das Thema ernst nimmt. Zum Beispiel durften Minister nicht verreisen, weil das eine nationale Notlage war.
Ja, die hatten ja auch schon früher als Deutschland Hitzewellen und haben was daraus gelernt. Ja. Es ist natürlich in einem sehr zentralisierten System wie Frankreich auch ein bisschen leichter, muss man ehrlich dazu sagen.
Aber wir können natürlich genauso sagen, dadurch, dass wir so kommunal organisiert sind und so dezentral, haben wir ja auch Möglichkeiten. Und das wäre ja zum Beispiel jetzt auch eine Möglichkeit, wenn man als kleine Kommune sagt, wir engagieren uns selbst.
Klar, da hast du recht. Natürlich kann man als Kommune sehr viel machen. Und als engagierte Bürgerschaft kann man auch wahnsinnig viel machen, ja.
Also jetzt wäre wirklich die Frage, was kann eigentlich jede und jeder Einzelne tun? Mhm. Also wenn ich merke, meine Kommune ist ein bisschen träge, mein Bürgermeister, meine Bürgermeisterin will nicht so oder hat andere Prioritäten. Was kann ich als einzelner Mensch denn machen?
Ja, also wichtig ist einfach immer an den Boden denken. Der Boden ist das Entscheidende. Der muss bedeckt sein, der muss grün sein, braucht Artenvielfalt. Man kann sich zusammentun in einer Bürgerinitiative und dann für die Stadtbäume sorgen, für die Straßenbäume, dass sie gewässert werden. Man kann auch einfordern, dass mehr gepflanzt werden, natürlich. Ja, man darf sie halt nicht selber pflanzen. Man kann halt insgesamt auch mit den Nachbarn Netze bilden. Das ist ja auch unheimlich wichtig, dass ältere Menschen nicht alleine gelassen werden an solchen problematischen Tagen und dass sie im Zweifelsfall Hilfe finden. Das finde ich, also das Soziale finde ich auch wahnsinnig wichtig, weil viele werden dann in ihren Häusern oder Wohnungen vielleicht ohnmächtig und niemand merkt es. Und dann sterben sie an der Hitze. Wir brauchen viel mehr Begegnungsorte, wo man aufeinander aufpasst sozusagen. Und die werden ja auch immer weniger, weil der öffentliche Raum immer mehr kommerzialisiert wird. Und in den normalen Fußgängerzonen gibt es solche Orte überhaupt nicht mehr. Und das müsste auch gefördert werden. Im Idealfall kann man beides verbinden. Also man kann sehr wohl zum Beispiel Rathäuser oder andere öffentliche Begegnungsorte so umgestalten, dass sie kühl sind und dass sie schön sind, die Leute animieren, sich zu treffen und dann von dort aus Schritt für Schritt ihre Kommune umzugestalten.
Das hört sich nach einer wirklich schönen Vision an. Aber als du das gesagt hast, hatte ich ganz kurz die Vision von einer versiegelten, zubetonierten Fußgängerzone. Aber wir können natürlich nicht losgehen und jeder mit seinem eigenen Presslufthammer die Straßen entsiegeln.
In den Niederlanden gibt es zwischen verschiedenen Gemeinden und Städten so einen Wettbewerb, wer am schnellsten Boden befreit. Das ist ein schönes Beispiel, was jede Gemeinde machen kann. Einfach an öffentlichen Plätzen das raussuchen oder auch an Privatflächen, wo die Besitzer einverstanden sind, das raussuchen, was sich besonders aufheizt und da eben den Asphalt und den Beton entfernen. Geht manchmal nicht ohne Presslufthammer, ist klar. In den Niederlanden wird das sehr professionell organisiert. Es ist eine Bürgerbewegung geworden, ja, die auch Spaß haben.
Das ist ja auch vor,
wichtig, ja. Dass man Spaß hat an der ganzen Angelegenheit.
Dankeschön, Ute Scholz, danke, dass ich dich hier besuchen konnte. Und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Frankreich wählt im kommenden Jahr einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen hat überraschend ihre Kandidatur angekündigt. Ihre Umfragewerte sind hoch und nach einem Berufungsurteil kann sie trotz ihrer Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern zur Wahl antreten, wenn auch zunächst mit Fußfesseln.
Steffen Vogel hat sich mit der politischen Situation in Frankreich auseinandergesetzt im aktuellen Heft und ist jetzt hier, um mit mir darüber zu sprechen. Hallo Steffen.
Hallo, grüß dich.
Ja, also Marine Le Pen, sie ist schon dreimal angetreten als Präsidentschaftskandidatin, jetzt wagt sie es zum vierten Mal. Der Name Le Pen, der steht ja seit Jahrzehnten für ultrarechte Positionen. Schon der Vater hatte ja die rechtsextreme Partei Front National gegründet. Wofür steht sie, die Tochter?
Ganz knapp könnte man sagen, sie ist die Erbin. Sie ist die Tochter des Parteigründers Jean-Marie Le Pen, der über Jahrzehnte hinweg das prominente Gesicht und die Integrationsfigur der französischen extremen Rechten war. Der es geschafft hat, alle Strömungen der extremen französischen Rechten zu sammeln und in seiner Partei zu vereinen. Bei der Gründung war so alles dabei, was rechts außen in Frankreich sich so tummelte. Das waren ein ehemaliger Waffen-SS-Offizier, Mitglieder der Milizen von Vichy, also des Kollaborationsregimes mit den Nazis. Dann auch ein Mitglied der Rechtsterroristen aus dem französischen Militär, die versucht haben, den Staatspräsidenten Charles de Gaulle zu ermorden.
Das heißt, die Partei hat diese faschistische Tradition eigentlich weiterbelebt.
Genau, die hat, also der Vater hat sie sehr stark weitergeführt. Marine Le Pen wiederum hat irgendwann realisiert, dass sie ihrer Partei ein moderneres Image geben muss. Sie selbst hat das auf den Begriff der Entdämonisierung gebracht.
Entteufelung, ne?
Entteufelung im Französischen, genau. Wir würden Entdämonisierung sagen. Und sie arbeitet sehr hart und mit großem Erfolg daran, der Partei ein sauberes, bürgerliches Image zu verpassen. Das geht so weit, dass sie sehr stark reguliert, wie ihre Abgeordneten in der Nationalversammlung sich verhalten müssen. Also zum Beispiel gilt für die Männer Anzugpflicht. Und es gibt auch die Anweisung, bei Parlamentsdebatten nicht durch Störrufe oder durch Provokationen aufzufallen, im Gegensatz zu den Linkspopulisten und Mélenchon, die das häufig machen. Und das Ziel ist, allein schon habituell deutlich zu machen, dass man seriöse Kraft ist. Vielleicht doch eher ein bisschen konservativer als wirklich rechtsextrem.
Mhm. Und sie hat auch den Namen der Partei umbenannt, ne? Unter ihrem Vater war das noch Le Front National und jetzt heißt es Rassemblement National.
Genau, aus dem militärischen Front wurde dann eine Versammlung, die nationale Sammlung.
Und dieser Jordan Bardella, ihr politischer Ziehsohn und Parteivorsitzender, der ist ja auch Teil dieser Strategie, ne? So ein bisschen sich ein anderes Image zu geben.
Genau, Bardella ist gerade 30. Sie hat ihn eingesetzt als Parteichef, ist für ihn zurückgetreten, ist quasi nur sowas wie die graue Eminenz der Partei. Und er steht in vielerlei Hinsicht für eine Öffnungsbemühung, weil er kommt aus der Banlieue in Saint-Denis, hat einen algerisch-italienischen Migrationshintergrund, kann also auch immer auch sagen, seht her, wir sind gar nicht so rassistisch, bei uns kann auch jemand wie ich Karriere machen, wenn er sich assimiliert und sich anstrengt. Und er hat ein richtig gutes Medientraining durchlaufen. Also er ist immer höflich in Interviews, immer sehr kontrolliert. Es ist ein großer Unterschied zu Jean-Marie Le Pen, dem Parteigründer, der bekannt war für seine wüsten Schimpftiraden, der gepoltert hat, der mehrfach öffentlich den Holocaust geleugnet hat, dafür auch strafrechtlich verurteilt worden ist. Und auch ein Kontrast zu Marine Le Pen, die zwar versucht hat, das Image weich zu zeichnen, die aber trotzdem was Polemisches hat und eher so wie eine Volkstribunin wirkt, die sich empört und die mit rhetorischer Schärfe die politische Kaste geißelt. Dann kommt jetzt ein Bardella als die neue Generation, der eher so den Typus des glattgebügelten Schwiegersohns repräsentiert und damit auch ziemlich großen Zuspruch erfährt.
Das heißt, sie decken eigentlich beide Seiten ab. Also zum einen holen sie die alten Wähler vielleicht auch weiterhin ab mit Marine Le Pen und ihren sehr deutlichen Äußerungen. Und auf der anderen Seite der junge, glattgebügelte, der den Neofaschismus anschlussfähig macht für bürgerliche Menschen in Frankreich.
Ja, man muss sagen, Bardella ist nicht weniger radikal. Also er ist zum Beispiel auch ein Anhänger der Verschwörungsideologie vom großen Austausch, wonach es da einen großen Plan der Eliten gäbe, eine gefügige ausländische Bevölkerung hereinzuholen, um die weißen Franzosen oder die weißen Deutschen auszutauschen. Und
also diese Ideologie taucht ja überall auf, ne?
Genau, und die ist aber ursprünglich französisch, von einem französischen Philosophen namens Renaud Camus. Und auf den bezieht sich Bardella. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung kommt er trotzdem natürlich ganz anders herüber. Insofern ist das einerseits, wie du sagst, natürlich eine ganz kluge Strategie, sich da breiter aufzustellen. Andererseits gibt es aber Widersprüche zwischen Le Pen und Bardella. Le Pen hat die Partei auch dadurch groß gemacht, dass sie sich ehemaligen Arbeitermilieus geöffnet hat. Sie hat mittlerweile eine starke Hochburg aufgebaut im Nordosten Frankreichs, in Lothringen, im ehemaligen Kohle- und Stahlrevier, wo es eine massive Deindustrialisierung gegeben hat und wo viele Leute abgehängt sind. Und deren Wut hat sie gebündelt, auch mit einer betont nationalsozialen Ansprache. Badella ist gar nicht so. Der ist deutlich wirtschaftsliberal, der führt auch persönlich eher so ein Luxusleben, geht in teure Restaurants, den sieht man auf dem Yachthafen, der hat eine gewisse Nähe zu den Unternehmerverbänden, zumindest zu einzelnen Personen aus dem Unternehmerlager. Und Leute, die auf Badella setzen als den neuen starken Mann der Partei, die hoffen auch auf eine politische Neuausrichtung. Insofern ist die Tatsache, dass Le Pen nochmal antreten darf und nicht Badella, wie viele hofften, aufgrund ihrer Verurteilung, die birgt auch ein Spannungspotenzial und auch ein Spaltungspotenzial für diese Partei, was momentan einzig dadurch verhindert wird, dass die so autoritär geprägt sind, dass sie...
Die knallen die Hacken zusammen, sozusagen.
Ja, genau, die machen keine öffentlichen Flügelkämpfe, aber da gärt es. Ne? Da gibt es Leute, die was anderes wollen, als das, wofür Marine Le Pen steht.
Aber was du gerade gesagt hast, ist ja sehr spannend, dass die Unternehmerschaft auch liebäugelt, Bardella... oder mit Bardella auch zusammenarbeitet, da gute Kontakte hat. Es gibt ja auch Unternehmer, die ganz offen die Partei Rassemblement National inzwischen unterstützen. Ne?
Genau, das sind eigentlich zwei verschiedene Entwicklungen. Es gibt einen gewissen Opportunismus im Unternehmerlager, die sich einfach denken, okay, der Rassemblement National ist die stärkste Partei in Umfragen, die könnten an die Macht kommen, wir müssen irgendwie Kontakte zu denen aufbauen. Und vielleicht sind sie ja dann doch noch ein bisschen besser als die Linkspopulisten. Das ist eine Auffassung, die in Frankreich recht verbreitet ist, also auch nicht nur bei Unternehmern, dass die eigentliche Gefahr von Jean-Luc Mélenchon und seiner Partei ausgeht.
Das ist La France Insoumise, so eine Art Bürgerschreck, kann man ja schon fast auch sagen, ne, in seinem Verhalten.
Bürgerschreck trifft es ziemlich gut, ja genau. Aber es geht auch darüber hinaus. Also man kann ihm durchaus auch antisemitische Tendenzen vorwerfen, weswegen auch Teile der Linken sehr reserviert ihm gegenüber sind. Aber jedenfalls, das begründet die Hinwendung eines Teils der Unternehmerschaft zum RN. Aber es gibt eben, was du gerade ansprachst, Leute, die aus einer genuinen ideologischen Motivation diese Partei unterstützen. Der bekannteste ist Vincent Bolloré, der sich in den letzten Jahren ein Medienimperium aufgekauft hat. Unter anderem besitzt er das französische Pendant zu Fox News, CNews. Er hat sich aber auch in die Hochkultur eingekauft, besitzt mehrere ehemals sehr renommierte Buchverlage. Er besitzt die größte französische Filmproduktionsfirma, Canal Plus, und er nutzt diese Marktmacht, um rechte Narrative zu platzieren.
Aber da gucken doch die Rechtsextremen sich offenbar auch wirklich viel ab, ne? Also wenn man jetzt an die Think Tank Staying Heritage Foundation in den USA, also da scheint ja ein ähnliches Muster auch dann zu laufen, ne?
Das ist durchaus vergleichbar, ja. Das ist schon der Versuch, systematisch den Boden zu bereiten für die Machtübernahme der extremen Rechten.
Aber was du jetzt gerade geschildert hast, ist eben auf der einen Seite La France Insoumise mit Mélenchon, der einfach ja der Bürgerschreck auf der linken Seite. Und dann haben wir die Rechtsextremen. Aber Frankreich besteht ja noch aus sehr viel mehr Parteien, sogar wirklich viel, viel mehr. Weder die ganz Linke noch die ganz Rechte wird ja in der Lage sein, am Ende in der Stichwahl das für sich zu entscheiden, wenn sie nicht auch die Mitte irgendwie gewinnt. Was macht das im Parteiensystem, diese Entwicklung?
Frankreich ist politisch eigentlich dreigeteilt, in drei große Lager. Das eine ist die extreme Rechte, das andere ist die Linke mit all ihren vielen Parteien und das dritte ist ein liberal-konservatives Lager, das auch aus mehreren Parteien besteht. Die kommen alle so plus minus auf ein Drittel der Wählerschaft. Und das heißt, spätestens in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen kann nur der gewinnen, der es auch schafft, Teile eines der anderen Lager für sich zu gewinnen. Und das verschafft natürlich gerade den konservativ-liberalen eine große Gestaltungsmacht, weil sie diejenigen sind mit den größten Bündnisfähigkeiten.
Also gerade nun Le Pen, das für sich entschieden hat und gesagt hat, ich trete an als Präsidentschaftskandidatin und nicht Bardella, der ja offenbar eben ein bisschen mehrheitsfähiger ist. Ist dann diese liberal-konservative Parteienlandschaft, sind die denn auch eher wieder abgeschreckt von Le Pen oder würden die auch Le Pen unterstützen?
Gegen Le Pen gibt es größere Vorbehalte, weil eben der Name Le Pen, der steht symbolisch für das Gegenprogramm zum französischen Konservatismus klassischer Prägung, wie er von de Gaulle verkörpert worden ist. Ich habe gerade erwähnt, es gab die Attentatsversuche auf de Gaulle, es gab die Vichy-Milizen, die damals auch konservative Widerstandskämpfer gejagt und getötet haben. Eigentlich war das jahrzehntelang ein unversöhnlicher Gegensatz. Das ist aufgeweicht worden in den letzten Jahren, auch weil es einfach gemeinsame Themen gibt, wie die Ablehnung von Migration oder den Wunsch nach mehr Law and Order. Aber diese Vorbehalte gibt es noch. Gleichzeitig ist dieses Lager aber sehr zersplittert. Und wenn es nicht gelingt, aus dem liberal-konservativen Lager eine starke Figur nach vorne zu bringen, die realistische Chancen auf die Präsidentschaft hat, dann kann es eben durchaus sein, dass deren Stimmen teilweise auch zu extremen Rechten gehen.
Wir sprechen ja beide jetzt auch immer von der rechtsextremen Marine Le Pen. Ich frage mich eben, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, wir haben ja auch eine immer stärker werdendere AfD. Da geht es natürlich bei uns ganz stark darum, haben wir eine Brandmauer? Wie kann man mit der AfD umgehen? Aber diese Berührungsängste, die es bei uns gibt, die gibt es ja dann scheinbar nicht, wenn du sagst, dass Marine Le Pen mit Stimmen der Liberal-Konservativen am Ende vielleicht sogar Präsidentin wird.
Die Debatte gab es in Frankreich auch ganz lange. Es gab dort lange so ein informelles Bündnis, das nannte sich Front Républicain. Das war sprachlich bewusst eine Absetzung vom Front National, eine republikanische Front, ein Bündnis aller demokratischen Parteien, die in einer möglichen Stichwahl gegen die extreme Rechte zusammenstehen sollten, um eine Präsidentschaft der Rechtsextremen zu verhindern. Das hat dreimal gut geklappt, zweimal gegen Marine Le Pen, einmal gegen ihren Vater Jean-Marie. Das Bündnis ist aber von den Konservativen aufgekündigt worden vor den letzten Parlamentswahlen. Also im schlimmsten Fall ist Frankreich uns da ein paar Jahre voraus. Die Brandmauer, die wir hier haben und die auch bei uns nicht alle Konservativen bewahren wollen, die ist in Frankreich von konservativer Seite aus eingerissen worden. Und man kann aber auch gleichzeitig sehen, dass es den Konservativen in Frankreich nicht gut tut. Die traditionellen Konservativen sind in Frankreich mittlerweile einstellig.
Kann man eigentlich diese beiden Parteien, also das Rassemblement National mit Marine Le Pen, kann man die eigentlich mit der AfD vergleichen?
Es gibt einen ganz zentralen Unterschied. Je näher Marine Le Pen und ihre Partei der Macht kommen, desto weniger radikal treten sie auf. Das ist eine rhetorische Mäßigung, es ist teilweise auch eine politische Mäßigung, weil zum Beispiel der Austritt aus der Eurozone, den hat die Partei aus ihrem Programm gestrichen. Bei der AfD ist es genau umgekehrt. Je stärker die werden, desto radikaler werden die. Und desto extremistischere Ziele formulieren die und desto klarer zeigen sie, wie stark völkisch sie eigentlich geprägt sind. Es geht so weit, dass das Rassemblement National sich von der AfD deutlich distanziert, weil sie fürchten, dass sie im eigenen Land mit einer AfD-Nähe Leute verbrennen würden. Insbesondere Aussagen wie die von Maximilian Krah, dass bei der SS doch nicht alle Leute schlecht gewesen seien, kommen in Frankreich natürlich extrem schlecht an.
Das heißt, es wird keine Wahlkampfbilder geben mit AfD und Le Pen zusammen?
Nein, absolut nicht. Le Pen hat dafür gesorgt, dass die AfD nicht in der gemeinsamen Fraktion im Europaparlament sitzen kann. Und Jordan Bardella hat neulich in einem FAZ-Interview auch nochmal sehr deutlich gesagt, dass ihn gerade die Geschichtspolitik der AfD, dass er die für untragbar hält. Also in Frankreich erinnert man jeden August, das haben wir jetzt bald wieder, an das Massaker in Oradour-sur-Glane, wo eine Einheit der SS ein ganzes Dorf vernichtet hat, aus reiner Mordlust. Es gab noch nicht mal einen Vorwand der Partisanenbekämpfung, es war einfach nur, die Alliierten waren in der Normandie gelandet, die waren auf dem Rückzug, waren frustriert und haben einfach dieses Dorf massakriert. Nahezu die gesamte Bevölkerung. Und das ist in Frankreich ein Ereignis, an das jedes Jahr gedacht wird. Und wenn dann ein Maximilian Krah herkommt und die SS verharmlost oder ein Alexander Gauland von einem Vogelschiss in der langen deutschen Geschichte spricht, das ist in Frankreich untragbar. Und mit solchen Leuten kann man sich dann nicht gemein machen.
So, zum Ende. Was ist deine Prognose? Wird es Le Pen schaffen, wenn sie zum vierten Mal antritt, tatsächlich ihr Lebensziel zu erreichen? Wenn wir in Frankreich möglicherweise so eine rechtsextreme Präsidentin bekommen?
Das ist leider total hypothetisch gerade, weil wir haben momentan knapp 3 Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten, die entweder schon erklärt haben, dass sie antreten wollen oder von denen man das vermutet. Und sowohl bei der Linken als auch im liberal-konservativen Lager ist noch gar nicht ganz klar, wer es wirklich machen wird am Ende. So, im günstigsten Fall haben wir im nächsten Frühjahr einen gemäßigt linken oder gemäßigt konservativen französischen Präsidenten. Im schlimmsten Fall haben wir eine Stichwahl zwischen Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon. Und da sagen die Umfragen ganz klar, das gewinnt Marine Le Pen mit 2/3 der Stimmen. Weil dann das bürgerliche Milieu weiß, wen sie für das kleinere Übel hält, nämlich Le Pen.
Das heißt, die Strategie müsste wirklich sein, auch das Rechtsextreme, was so abstoßend ist, einfach auch herauszuholen und zu sagen, Leute, guckt euch das an, wollt ihr das wirklich?
Marine Le Pen hat eine sehr starke Stammwählerschaft, an die man kaum rankommt. Aber die anderen Lager sind immer noch stark genug, um es aus eigener Kraft zu schaffen, aber sie sind so zersplittert. Du brauchst also jetzt sowohl auf der gemäßigten Linken als auch auf der gemäßigten Rechten Leute, die in der Lage sind, ein Angebot zu formulieren, das so attraktiv ist, dass sie ihr eigenes Lager hinter sich versammeln können und es breit genug ist, um im zweiten Wahlgang dann auch ins andere gemäßigte Lager ausgreifen zu können. Das wird die Herausforderung für die nächsten Monate sein.
Dankeschön, Steffen. Das hört sich nach einem sehr spannenden Wahlkampf tatsächlich noch an.
Wir bleiben am Ball.
Ja, danke, Steffen.
Gerne.
Thank you.
In Lateinamerika kippt gerade ein Staat nach dem anderen bei Wahlen politisch nach rechts. Nun auch Kolumbien. Abelardo de la Espriella heißt der neue ultrarechte Präsident in Bogota. Wie der politische Quereinsteiger mit dem Kampfnamen Tiger es an die Staatsspitze schaffte und was das für Kolumbien bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit der Lateinamerika-Expertin und Professorin Christina Dietz. Sie hat zusammen mit Jonas Wolf in den Blättern darüber geschrieben. Hallo Christina.
Danke für die Einladung.
Der neue Präsident Kolumbiens war bis vor kurzem ja nahezu unbekannt. Also man könnte vermuten, dass sein Wahlsieg vor allem der rechten Welle zu verdanken ist, die gerade in Lateinamerika zu beobachten ist. Aber ist das wirklich so einfach?
Ja und nein. Also ja, weil aus unserer Sicht de la Espriella quasi alles gerade in sich vereint, was Lateinamerikas Rechte und extreme Rechte zu bieten hat. Auf der einen Seite lehnt er sich stark in sicherheitspolitischen Fragen an seinem Vorbild Bukele in El Salvador an, aber auch dem aktuellen Präsidenten Noboa in Ecuador, kopiert also ganz viel von sicherheitspolitischen Maßnahmen, die er umsetzen will. Wirtschaftspolitisch orientiert er sich ganz stark am Kettensägen-Metapher-Vorbild Milei aus Argentinien und hat schon stark angekündigt, zu deregulieren bis zum geht nicht mehr, den Staat auszuverkaufen, alles, was noch nicht privatisiert ist, auch weiter zu privatisieren. Das heißt, in diesem Sinne ist er keine Überraschung als Figur. Das geht in der Welle ein und er ist vielleicht auch sozusagen nochmal ein sehr extremes Beispiel von beiden Seiten. Das, was vielleicht ein bisschen anders ist und was überraschend auch ist, ist, dass er als ein Außenseiter absolut des Establishments in Kolumbien die Wahlen gewonnen hat. Das allerdings macht ihn auch nicht besonders, ne, in Lateinamerika.
Aber was ist das für ein Mensch? Also gerade, dass er als Außenseiter das geschafft hat. Was hat ihn ausgezeichnet? Hat er ein Charisma? Oder?
Ja, er hat definitiv ein Charisma. Er ist sehr populistisch unterwegs. Er macht das, was alle Populistinnen gut machen. Er verbindet quasi Äpfel und Birnen und macht daraus Gefängnis. Er schafft diese sogenannten Äquivalenzketten, wohinter sich dann alle irgendwie vereinen können. Also Petro ist gleich Narkoterrorismus.
Petro ist der ehemalige
Präsident. Genau. Oder der auch der linken Kandidat Ivan Cepeda ist sozusagen, wird gleichgesetzt mit Guerilla, mit Narkoterrorismus, mit extremer Linken, mit Chavez, mit Chavismo, mit Castrismo, Kuba. Das wird alles in eins gemengt und daraus wird dann, ich bin die Alternative. Und das macht er auf ganz hervorragende Art und Weise. Er ist unglaublich fit auch in den sozialen Medien unterwegs, hat seinen Wahlkampf vor allem über Bildschirme geführt. Also er hat die öffentlichen Plätze ersetzt mit Kampagnen auf den Bildschirmen der Handys. Also da war er ganz, ganz stark. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Er hat schon als jemand, der die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, eine extreme Nähe zu den USA. Und zwar einerseits zu allem, was sozusagen rechts an Exil-LateinamerikanerInnen in den USA sich versammelt in Miami und auf der anderen Seite zur US-Regierung mit J.D. Vance, mit Marco Rubio und auch mit Trump selbst eine starke unterstützende Struktur. So eine extreme Nähe gab es bei Amtsantritt von einem kolumbianischen Präsidenten zu den USA bisher meiner Ansicht nach nicht.
Und er hat es geschafft, 63% Wahlbeteiligung zu erreichen. Also hat die Leute ja auch sehr mobilisieren können.
Da würde ich dir direkt widersprechen. Ach so. Ich glaube, das hat er nicht geschafft. Ich glaube, das hat ein sehr polarisierter Wahlkampf geschafft. Ich glaube, die Polarisierung der Gesellschaft hat dazu beigetragen, dass jede Seite stark ihre Anhängerschaft mobilisieren konnte für die Wahlen. Ich glaube, diese Polarisierung war das zentrale Moment in der Tatsache, dass wir die höchste Wahlbeteiligung seit Anbeginn der nationalen Präsidentschaftswahlen in Kolumbien jetzt sehen konnten. 63% ist enorm hoch für Kolumbien, für ein Land, was eigentlich sich auszeichnet durch einen hohen Grad an nicht zur Wahl gehen. Ne?
Warum ist denn das Land so polarisiert? Was sind denn die Ursachen dafür? Also wirtschaftlich geht es doch eigentlich Kolumbien relativ gut.
Ja, die letzte Regierung des ersten linken Präsidenten seit der Unabhängigkeit des Landes Anfang des 19. Jahrhunderts hat es geschafft, makroökonomisch das Land durchaus zu stabilisieren in einer Zeit, wo quasi überall auch ökonomische Krisen sich fortgesetzt haben, spätestens durch die Folgen der Pandemie zu spüren in der ganzen Region. Aber makroökonomisch ist das Land zumindest stabil geblieben. Aber das, was, glaube ich, sehr stark funktioniert hat, vor allem im Wahlkampf von de la Espriella, ist der Sicherheitsdiskurs, die Sicherheitsfrage und die nicht so stark gelungenen Umsetzung der Versprechungen der linken Petro-Regierung. Zusammengefasst ist es die Wahrnehmung von nicht vorhandener Sicherheit, vor allem im ländlichen Raum, aber auch in den Städten, und enttäuschte Wählerinnenschaft bei den Linken, beziehungsweise enttäuschte breite Masse der Bevölkerung, dass sich sozusagen mit 4 Jahren angekündigten extremen Reformen im Sozialbereich letztendlich die Lebensbedingungen so nicht verbessert haben, wie es viele erhofft und erwartet haben.
Also das heißt, die Enttäuschung war wirklich sehr groß im Land und hat letztlich einen Populisten an die Macht gebracht. Aber so einfach war es am Ende dann doch nicht. Das Wahlergebnis war ja relativ knapp, ne?
Also Della Espreja hat mit 250.000 Stimmen Unterschied die Wahlen gewonnen. Das ist wie, als wenn ganz Kassel, da unterrichte ich, da lehre ich, für Della Espreja gestimmt hat und das dann das ausschlaggebende Zünglein an der Waage war. Das heißt, wir müssen uns nochmal anschauen, was hat die Linke eigentlich auf der Habenseite zu verzeichnen? Und wir müssen auch feststellen, nicht nur, dass wir die höchste Wahlbeteiligung insgesamt hatten, sondern dass die Linke noch nie so gut abgeschnitten hat in einem nationalen Präsidentschaftswahlkampf. Niemals. Cepeda, Ivan Cepeda, der Kandidat des Pacto Historicos, also des linken Lagers, der ehemaligen Regierungspartei, hat mehr Stimmen absolut bekommen als der vor 4 Jahren gewählte Präsident Gustavo Petro in absoluten Stimmen. Das ist ganz wichtig. Das zeigt auch nochmal die extreme Polarisierung der Gesellschaft. Und das zeigt auch nochmal, wie knapp das Wahlergebnis war. Also es ist sozusagen nicht ein sich ankündigender Rechtsruck in dem Sinne, sondern es ist an ganz wenigen Wahlstimmen gekippt ins rechte Lager. Es ist eine enorme Richtungswahl gewesen. Ein Satz ist auch nochmal wichtig. Nicht nur hat Della Espreja nur mit 250.000 Stimmen Unterschied die Wahlen gewonnen. Della Espreja hat auch mit dieser knappen Mehrheit die Wahlen gewinnen können, weil sich ein relevanter Teil des Rechtsmittellagers nicht festlegen wollte und am Ende das sogenannte Voto in Blanco gemacht hat, das heißt ungültig gestimmt hat. Wir haben mehr als 400.000 ungültige Stimmen in einem solchen Richtungswahlkampf. Und das ist unverantwortlich aus meiner Sicht. Und es liegt daran, dass sich die Mitte-Rechts-Akteure, auch prominente Akteure, nicht entscheiden konnten, einen linken Kandidaten zu wählen. Also dieses Cordon Sanitaire im Zweifel mit den Linken, was wir auch hier nicht haben, aber was wir immer wieder auch diskutieren, das hat nicht funktioniert.
Also du hast das ja eben schon gesagt, das Thema Sicherheit spielte im Wahlkampf eine entscheidende Rolle. Kolumbien ist ja eigentlich seit Jahrzehnten vom Drogenkrieg geprägt. Also Paramilitärs, Guerillagruppen wie die FARC, andere kämpfen da am Einfluss. Und das ist ja 10 Jahre jetzt nach dem Friedensabkommen, ne?
Genau.
Das den Konflikt mit den FARC zumindest offiziell beendet hat. Aber wie wirksam ist das überhaupt, wenn das Thema Sicherheit heute wieder wahlentscheidend war?
Man muss schon sagen, dass unter der Amtszeit von Gustavo Petro es in vielen Regionen des Landes deutlich unsicherer geworden ist und dass seine Idee und seine Politik des sogenannten totalen Friedens, passt total, damit ist er angetreten, nämlich alle Gewaltkonflikte im gesamten Land mit politischen Verhandlungen zu lösen und nicht militärisch zu bekämpfen. Das war sein Anspruch, damit ist er angetreten, also er ist mit enormen Sozialreformen angetreten, aber eben auch damit. Und daran ist er gescheitert. Das muss man schon sagen. Also sozusagen diese Sicherheitsfragen haben sich verschlechtert. Bestimmte Regionen waren einfach nur noch parastaatlich kontrolliert und nicht mehr durch staatliche Institutionen beherrscht. Also das Gewaltmonopol konnte der Staat in bestimmten Regionen nicht mehr durchsetzen.
Also heißt das konkret, dass sich paramilitärische Gruppen wie die FARC in bestimmten Regionen jetzt einfach wieder durchsetzen?
Naja, es hat halt so eine Art Vervielfältigung der Gewaltakteure im Land gegeben, nachdem sich die FARC mit dem Friedensabkommen 2016 aus vielen Regionen und ihrer territorialen Kontrolle zurückgezogen haben. Das hat Machtvakuum produziert in verschiedenen Regionen, gefüllt vor allem von nichtstaatlichen Gewaltakteuren.
Also der Staat konnte nicht in die Gegenden?
Doch, der konnte schon. Ich halte nichts von der These, der Staat ist abwesend. Der Staat ist immer präsent. Und der Staat in Kolumbien ist sehr stark durch die Sicherheitsakteure präsent. Aber sozusagen die Verwobenheiten zwischen nichtstaatlichen Akteuren und staatlichen Akteuren in den Regionen. Kolumbien ist ein Land der Regionen. Die politisch-ökonomische Kontrolle in den Regionen wird in den Regionen umgesetzt. Kolumbien ist groß, Kolumbien ist unwegsam. Historisch gab es immer sozusagen starke regionale politische Eliten. Und die haben ihre Politik und ihre Interessen durchgesetzt mit den Akteuren, die vor Ort da waren. Ob die so formell oder informell, legal, illegal, gewaltsam, nicht gewaltsam unterwegs sind, das ist dann bestimmten Akteuren auch ziemlich egal am Ende des Tages. Das heißt, mit dem Rückzug der FARC aus vielen Regionen sind andere Akteure in diesen Regionen aufgetaucht, präsent geworden und auch die FARC selbst hat sich zersplittert. Es gab immer wieder Gruppen von sogenannten FARC-Dissidenten, die sich nie diesem Vertrag unterworfen haben oder sich sehr schnell wieder zurückorientiert haben in das, was sie vorher kannten, auch weil sie in der Phase des Übergangs nach der Abgabe ihrer Waffen sehr stark bedroht waren. Sehr viele ehemalige FARC-Kämpfer sind ermordet worden von rechten Todesschwadronen, ja, als Rache. Und viele haben sich dann gesagt, naja, mit der Waffe habe ich besser gelebt, zumindest sicherer, und sind zurückgegangen.
Also das heißt, aber du hast das ja gerade recht pointiert gesagt, die Sicherheitspolitik oder die Anti-Drogen-Mafia-Politik ist gescheitert von Petro. Womit tritt jetzt der neue Präsident an und ist das jetzt die Lösung, um dieses Problem anzugehen?
Nein, natürlich nicht. Er tritt mit dem an, was altbekannt ist. Er nennt seine Drogenpolitik auch Plan Colombia 2.0. Das orientiert sich an der Drogenbekämpfungspolitik von Álvaro Uribe, Anfang der 2000er, 90er Jahre angefangen, sehr unterstützt von den USA mit militärischen und auch Vergiftungsmitteln, also diese typischen Überfliegungen von Coca-Feldern mit Glyphosat-Besprühung, also diese Fumigaciones, das ist das, was er jetzt wieder
also
machen
einfach
will.
Mit Gift,
genau,
wird vorgegangen.
Er sagt sozusagen irgendwie, der erkennt keinen politischen Konflikt im Land an. Für ihn sind das alles kriminelle Banden oder Banditen und gegen die hilft nur harte Hand, das ist ja auch sein Credo. Und militärische Mittel. Also er sucht keine politischen Lösungen mehr. Verhandlungen sind für ihn nicht das Mittel zum Ziel. Sein Weg ist harte Hand, Militarisierung. Und er wird sicherlich das Militär aufbauen, stärker nochmal ausweiten. Und er wird militarisierend in die Region gehen. Und seine Ankündigung ist klar. Also er will mit den alten Mitteln wieder versuchen, die Ausweitung der Drogenproduktion an der Basis bei den Kleinbäuern. Das heißt im Wesentlichen, geht er sozusagen an das unterste Glied der Lieferkette, zerstört die Lebensgrundlagen von KleinbäuerInnen, die vom Coca-Anbau ganz gut verdienen, aber kommt natürlich da nicht an die dran, die eigentlich sozusagen sehr stark verdienen von diesem Geschäft. Aber das ist sein Plan. Das ist vor allem Sicherheit, Militär, hohe Strafe, die er versprochen hat. Er will neue Gefängnisse bauen, Riesengefängnisse.
Das erinnert an El Salvador, ne?
Das ist voll. Das ist, da ist er ganz stark, ist er ganz stark Bukele. Wir wissen ja alle, wie Menschen in El Salvador ins Gefängnis kommen. Also da gibt es, glaube ich, kein korrektes Rechtsverfahren, das dahinter steht, bevor jemand seine Strafe absitzt. Ich glaube, die Inhaftierungen sind sehr willkürlich. Wir wissen ja auch durch die Deportationen aus den USA, dass in Salvador Leute im Knast sitzen, die noch nie vorher in Salvador waren. Ja, ähnliche Entwicklungen beobachten wir in Ecuador. Also es gibt sozusagen eine Aushebelung rechtsstaatlicher Prinzipien, gerade bei der Strafverfolgung. Und das ist zu erwarten, dass das jetzt auch in Kolumbien passiert.
Aber du hast ja vorhin gerade sehr deutlich auch nochmal geschildert, dass eigentlich ein großer Teil der Bevölkerung gar nicht mit dieser Richtung mitgeht, dass es eben auch doch Widerstand gibt dagegen. Also gibt es da vielleicht auch noch eine Hoffnung, dass er da ausgebremst wird?
Ja, das führt uns halt nochmal zurück zu dieser Spaltung, der starken gesellschaftlichen Spaltung. Die kolumbianische Gesellschaft ist extrem konservativ und aber auch sehr revolutionär auf der anderen Seite und mit linken emanzipatorischen Vorstellungen. Das heißt, dass ein anderer Teil, die anderen 12 Millionen, die abgestimmt haben oder und ein paar mehr, dass die quasi definitiv nicht alle, aber viele sicherlich Widerstand leisten werden. Und es ist jetzt schon so, dass Petro bei einem seiner Abschiedsvorträge, die er jetzt gehalten hat, da hat er schon deutlich gemacht, wenn bestimmte menschenrechtsfeindliche Maßnahmen durchgesetzt werden, wenn sozialpolitische Reformen zurückgenommen werden, womit zu rechnen ist, wenn zivilgesellschaftliche, demokratische Rechte eingeschränkt werden, dann wird er sich beteiligen daran, zum Generalstreik aufzurufen und er wird nicht der Einzige sein. Das heißt, die politische Linke mobilisiert jetzt schon für ihre Zeit in der Opposition, den potenziellen Generalstreik und die potenzielle Mobilisierung auf der Straße. Und die zivilgesellschaftlichen Organisationen tun das auch. Die Frage ist so ein bisschen, wie repressiv wird Della Espriella dagegen vorgehen und inwiefern werden sich die USA als Verbündete da mit einschalten. Das heißt, wir sind pessimistisch und wir denken aber auch, dass sowohl Zivilgesellschaft als auch linke Opposition, die ja gestärkt auch aus den Wahlen vorgegangen ist, darf man nicht vergessen, aber auch immer ein wichtiger Allianzpartner in Kolumbien war bislang in vielen Fragen das Verfassungsgericht. Also die Verfassungsfestigkeit des kolumbianischen Staates ist durchaus gegeben und das Verfassungsgericht ist immer ein gutes Korrektiv gewesen auch. Und dann muss man schauen, wie aus diesen Akteuren vielleicht auch starke Allianzen werden können.
Herzlichen Dank, Christina Dietz.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Kommen.
Gern geschehen.
Das war's schon wieder fast, der Podcast zum Augustheft. Aber Tessa und Ferdinand, ihr seid schon dabei, das Septemberheft zu planen. Könnt ihr uns schon verraten, worum es da gehen wird?
Ja, wir werden auf jeden Fall auf die anstehenden Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin schauen. Das Heft kommt kurz vor diesen Wahlen raus und da wird ja einiges passieren, auch über den Sommer.
Ja, und dann gibt es ja noch entscheidende Wahlen für die Welt wahrscheinlich und für die USA, nämlich die Zwischenwahlen dort. Die sind zwar noch ein bisschen hin, aber die werden wir auch schon kommentieren, denn die Popularität von Trump und seiner Politik hat ja doch ganz deutlich abgenommen und da gibt es einen gewissen Hoffnungsschimmer, wenn man so sagen kann. Dazu werden wir auch eine Analyse haben.
Sehr spannend. Ich danke euch beiden erstmal für diesen Ausblick und fürs Mitmachen beim Podcast und allen, die noch dabei sind, danke fürs Zuhören.
Ja, gerne und bis zum nächsten Mal.
Einen schönen Sommer allen. Genießt den Sommer. Macht's gut.
Tschüss.
Bis dann.